Jo, liebe Freunde des Teufelslappens, neue Folge nach der Tour ist vor der Tour ist vor der WM, ist mitten im Sommer, aber schon das ist gelogen, weil wir heute über Kontinente hinweg verbunden sind. Sebastian von Freiberg, mein kongenialer Partner, ist in Down Under in Australien mitten im Sommer. Welcome, mein Lieber.
Ja, vielen Dank. Schönen guten Morgen zu euch. Ich gehe jetzt dann gleich Abendessen.
Ja, so sieht das aus, ne? Tour de France wird auch live übertragen in Australien. Eigentlich ja auch ein relativ radverrücktes Land, ne?
Absolut. Von früh bis spät, beziehungsweise in dem Fall von spät bis ganz spät. Also ich habe so viele Etappenanfänge gesehen wie noch nie in meinem Leben, weil pünktlich um 21 Uhr geht das hier los oder ging das los. Und wenn es dann in die entscheidende Phase der Etappe ging, habe ich schön geschlummert und habe also umgekehrt auch noch nie so wenige Entscheidungen gesehen in meinem Leben bei einer Tour de France. Der erste Blick am nächsten Morgen ging dann immer zur Pro Cycling Stats App als erstes zu gucken. Und als zweites dann in die Velo Games online, um zu sehen, dass ich wieder mal bei meinem örtlichen Radclub in der kleinen Liga auf dem letzten oder vorletzten Platz gelandet bin.
Du weißt ja, wie es ist, ne? Die wahren Experten sind immer bei diesen Spielen so. Die Letzten, ne? So sieht es aus.
So, ne? Nämlich.
Ja, und wir freuen uns natürlich sehr auf unseren Gast heute, der wieder in einem anderen Teil dieser Erde sich gerade befindet. Was soll ich sagen? Tausendsasser, Teufelskerl, ehemaliger Weltklasse-Crosser, Triathlet und jetzt Dompteur von mehr oder minder begabten Menschen, die versuchen, im europäischen Sommer das Allgäu zu bezwingen. Raphael Schröder, und? Kurz Raffi genannt. Guten Morgen.
Ja, servus. Freut mich, hier zu sein. Hallo an alle, und ja, ich befinde mich gerade ganz am anderen Teil der Erde von Seba bei 7 Grad und Regen im herzlichen Allgäu. Auch ein schöner Sommer.
In Deutschland ist Allgäu eigentlich auch ein bisschen down under sozusagen. Aber du hast in der Vorstellung vergessen, hervorragender DJ und einfach ganz, ganz feiner Kerl.
Überall. Ja, sonst wäre er nicht hier, hätte ich jetzt fast gesagt. Das ist ja klar. Ja, erstmal, was macht ihr bitte schön bei 7 Grad und Regen? Wollt ihr wirklich fahren gehen? Ihr macht gerade ein Camp. Ja, vielleicht erklärst du das nochmal kurz für unsere Gemeinde. Ihr macht gerade ein Camp.
Ja, also wir machen hier gerade so ein Triathlon-Camp, wo Leute sich nochmal auf den Allgäu-Triathlon zum Beispiel vorbereiten wollen oder einfach einen schönen Aktivurlaub verbringen wollen. Für mich als Campleitung hier ist ja das Schöne, dass gerade die Tour de France der Frauen auch stattfindet. Das heißt, ich habe tagsüber genug zu tun. Die anderen sitzen im Hotel, was die machen, weiß ich nicht so recht. Wir versuchen natürlich schon hier mit nebenbei Programm und für die Mechaniker-Workshop, bisschen Freiwasserschwimmen mit Neo und sowas, die Sache ein bisschen am Laufen zu halten. Und heute sieht es auch eigentlich ganz gut aus, also wir werden uns heute mal wieder aufs Rad setzen und irgendwie versuchen, die Stimmung hochzuhalten hier.
Wo ist die Schneefallgrenze?
Gestern war sie vorhergesagt bei 1200 Metern, aber ich habe jetzt noch keinen Schnee gesehen, also war, glaube ich, ein bisschen optimistisch.
Gut, ich bin auf der anderen Seite der Alpen. Ich bin tatsächlich noch in Frankreich, habe mir auch erlaubt, eine Etappe der Tour selber anzugucken, um genau zu sein, die Etappe der Tour, nämlich zum Lotse rauf. Bin aber nicht da ans Ende gefahren, sondern nach Col la Saisie, was auch schon ganz schön ist. Und weil das so schön ist, habe ich gedacht, okay, die Jungs müssen nachher gut 20 Kilometer einen Berg hochfahren. Und das habe ich dann auch gemacht. Und von Ugine ging das dann 20 Kilometer da hoch. Was soll ich sagen? Es war erstens eine Sauerei, zweitens war es scheiße steil und es war auch noch heiß. Ne? Weil auf dieser Seite der Alpen ist es weiterhin ziemlich heiß. Ja, also da kriegt man so einen klitzekleinen Eindruck. Ja, Sebastian, wir sind ja schon mal hier in der Nähe gemeinsam zu Tour-Etappen hingefahren. Raffi, ich weiß gar nicht, warst du schon mal bei der Tour zum Gucken?
Ich war jetzt erst dieses Jahr, erst gerade bei der Tour auch dieses Jahr. Ich war mit meinen Eltern ganz am Anfang bei der Tour in den Pyrenäen und haben uns die ersten zwei richtigen Gebirgsetappen angeguckt. Wir waren auf dem Col de Soudet oben, sozusagen der erste Kategorieberg dieses Jahr. Und dann waren wir noch am Tourmalet oben.
Und ist das ja irgendwie so ein Traum früher gewesen von dir?
Also wir waren schon immer früher im Frankreich-Urlaub und haben dementsprechend auch schon oft irgendwie die Tour de France gesehen damals. Und es war natürlich schon immer beeindruckend, gerade wenn man die Karawane gesehen hat, was davor auch abgeht und wie sich das Ganze gestaltet und was die Radfahrer einfach für Helden sind. Das war ja für mich dann nicht mehr so in Deutschland, nicht mehr so greifbar. Aber klar hat man eine Zeit lang schon gedacht, hey, irgendwie mal so 3 Wochen einfach so durch so ein Land fahren, bei so einem Rennen dabei sein und sowas zu erleben, das wäre natürlich schon was Feines. Ob das jetzt direkt die Tour de France ist oder ein Giro oder eine Vuelta, aber so eine riesige Rundfahrt, das wäre schon immer was gewesen auf jeden Fall, ja.
Sag mal, und Wout van Aert und Mathieu van der Poel haben angehalten, um dich zu grüßen, weil ihr irgendwie früher Crossrennen gegeneinander gefahren seid, oder?
Genau, wir sind dann in dem Bergrestaurant kurz eingekehrt und haben uns noch ein Café Collection gezogen. Da mussten die Jungs aber weiter mit dem Besenwagen. Ich meinte dann, ich fahr kurz nach vorne. Nee, Quatsch, aber klar, du hast es angesprochen. Ich habe sie natürlich damals irgendwie jetzt nicht persönlich kennengelernt, das natürlich nicht. Aber durfte zusehen, wie sie sich entwickelt haben von ihrer Junioren- bzw. U23-Karriere bis zu den Stars, die sie jetzt sind letztendlich, ja.
Nimm unsere Gemeinde und uns nochmal eben mit. Genau. Wo bist du abgebogen? Wann bist du reingekehrt in die Crosser-Szene?
Genau, also es ging bei mir eigentlich damals schon los mit Triathlon, auch durch meinen Vater geschuldet. Ich habe ewig schon Triathlon gemacht und irgendwann war dann mal bei uns in Klamachnow bei Berlin, ist ja eigentlich auch neben Hamburg so die Cross-Hochburg in Deutschland, wenn man so möchte. Da kommen Stars her wie Philipp Walsleben, der ist auch jahrelang im RC Klamachnow gefahren, wie ich dann auch war. Das war ein Steinwurf von unserem Haus entfernt, da war immer so ein Crossrennen an den Kiebelsbergen Klamachnow, dann wollte ich da irgendwann mal mitfahren. Dann hieß es, okay, nur noch mit Lizenz. Ja, da haben wir kurzerhand eine Lizenz gezogen, dann bin ich da mitgefahren, bin dann auch direkt wieder in dem Lizenzrennen Vierter oder Fünfter geworden. Und dann dachten wir, okay, probieren wir es mal mit dem Crosssport irgendwie da mal ein bisschen mitfahren. Am Anfang bin ich sogar noch mit dem Mountainbike gefahren, das durfte man damals noch. Dann wurde mir natürlich anfangs nachgesagt, ja, besseres Material mit dem Mountainbike als mit den dünnen Crossreifen. Naja, hab dann irgendwann aufs Crossrad gewechselt, da auch ganz gut funktioniert und so bin ich dann nach und nach da reingekommen und hab dann Jahr für Jahr professioneller quasi da im Crosssport teilgenommen. Bin dann ins Stevens Racing Team gekommen, was ja eigentlich in Deutschland so die Größe ist vom Crosssport her. Und konnte mit denen auch coole Sachen erleben, viel rumreisen, waren viel in Belgien und Holland unterwegs, zu diversen Weltcups auch, mit der Nationalmannschaft. Und da habe ich eigentlich ja 4-5 Jahre dann richtig professionell den Crosssport betrieben.
Und dann sogar die Verbindung. Du bist nämlich, wenn ich es richtig recherchiert habe, Cross-Triathlon-Europameister oder sowas gewesen. Ist das richtig? Wie muss man sich das dann vorstellen?
Das ist korrekt, ja. Die Verbindung, irgendwann war ich mit dem Radsport für mich persönlich so ein bisschen durch einfach, weil gerade im Cross, das war jedes Jahr das Gleiche. Also man ist immer zu den gleichen Rennen gefahren, hatte immer diese Doppelveranstaltungen, immer ein Wochenende lang. Und irgendwie, ja, ich habe dann auch bin zum Abi gekommen, Pubertät natürlich wahrscheinlich, also war dann irgendwie so ein bisschen durch mit dem Thema und hatte immer wieder Lust auf Triathlon, weil Schwimmen hat mir auch Spaß gemacht, Laufen hat mir auch Spaß gemacht. Ich habe davor auch viel Triathlon gemacht. Und dann stand auf einmal das eine Jahr da diese Europameisterschaft, die war unten am Schliersee im Rennkalender und dann dachte ich, ja, kann ich immer probieren, da mitzufahren. Und da hatte ich dann einfach, würde ich mal behaupten, durch meine Zeit als Radsportler und gerade weil ich auch im Jahr davor viel Rad-Bundesliga gefahren bin auf der Straße, einen kleinen Vorteil gegenüber allen anderen. Und konnte dann da auf dem Rad relativ entspannt nach vorne fahren und das Ding nach Hause bringen. Ja,
ja, das ist ja so ein Crossover-Sport, dann, den Leute von links und rechts machen, also entweder Radfahrer oder Triathleten, die sich dann halt irgendwie so ein bisschen auf das mittlere Terrain bewegen. Aber lass uns noch mal kurz bei dieser Cross-Karriere bleiben. Du hast gesagt, ja, das wurde mir dann irgendwie zu langweilig, weil es immer dasselbe ist. Crossrennen in Niederlande oder in Belgien sind natürlich was anderes als vielleicht bei uns oder als man das überhaupt noch kennt bei uns. Ja? Zu meiner Zeit hieß das ja Querfeldein und war Klaus-Peter Thaler, so mit Rad auf der Schulter einen Berg hochtragen, solche Sachen. Inzwischen hat sich ja das wirklich auch zu einer sehr großen, auch fast ein bisschen kultigen Veranstaltung und ja auch Szene entwickelt. Nicht zuletzt aufgrund natürlich auch der absoluten Superstars da, wie Van der Poel und Van Aert, weil ich weiß noch, dass wir alle drei geschwärmt haben von den letzten Weltmeisterschaften in Belgien alleine, wie geil die übertragen worden sind, was natürlich dann auch einen großen Kick macht, ja, dass man eben einfach ja so einen optischen Eindruck halt auch hat. Ne? Wie war das, als man da drin war in Belgien?
Also das war echt damals für mich, klar, ich war da in der Juniorenklasse oder U23-Klasse, also auch recht jung, aber unbeschreiblich. Ich weiß noch, mein erstes richtig internationales großes Rennen, das war damals die Weltmeisterschaft Hoge Heide. Hoge Heide ist ja auch so ein bisschen die Heimatstadt von Mathieu van der Poel sowieso, also entsprechend viel war da auch los in Hoge Heide. Und ich kannte das aus deutschen Rennen so. Man wegen des Start, man fährt und fährt dann irgendwie aufs offene Feld hinaus und sieht immer seine Kontrahenten, sieht immer genau, wo man ist, kann die Abstände einschätzen und so weiter, sieht vielleicht zwei Betreuer am Rand und freut sich. Und da war es jetzt so bei der Weltmeisterschaft, klar sind wir auch weiter hinten gestartet, wenig UCI-Punkte, das heißt, man wird weiter hinten aufgestellt in der Startreihe, fährt los, auch Start natürlich schnell und hektisch und alles und fährt aufs offene Feld. Und da dachte ich, okay, ich orientiere mich jetzt mal kurz, wie ich es von zu Hause gewohnt war. Wo liege ich eigentlich, wie sind meine Abstände nach vorne? Gucke über das ganze Feld und sehe nur Menschen und denke mir, okay, was ist jetzt hier gerade passiert? Und da war schon bei einem U19-Rennen damals, waren da Volksfest Menschenmassen, was ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte. Man hat wirklich nur noch die Strecke gesehen, wie die sich durch die Menschenmassen geschlängelt hat, die abgesperrt war. Man hatte keine Chance, irgendwie ansatzweise zu schauen, wo man überhaupt liegt, was überhaupt Phase ist, weil am Streckenrand war ein einziges Gebrüll und Geschrei und Angefeuere. Also das war echt unglaublich, wenn man gerade aus Deutschland kam und konnte man sich in dem Maße überhaupt nicht vorstellen. Ja.
Riecht man die Bierfahnen auf der Strecke von den Fans? Weil das gehört ja eigentlich auch zum Crosssport dazu.
Vielleicht wurde ich da schon so ein bisschen mit dem Bier sozialisiert.
Die Belgier sind schuld.
Die Belgier sind schuld, definitiv. Nein, man bekommt das Bier auf jeden Fall mit, gerade auch aus den großen VIP-Zelten, die dran stehen, wo es jetzt nicht unbedingt um den Juniorenradsport geht, aber schon gefeiert wird. Ja.
Sag mal, und bei Cross ist ja irgendwie, heißt es immer, es ist eine Stunde Vollgas geben, so von der Belastung. Erzähl mal, Triathlon ist ja eigentlich so das Gegenteil von dem Ganzen, wenn man so will. Vergleich das mal oder bring das mal zusammen.
Gut, das Gegenteil, der Triathlon, von dem wir jetzt oft reden, wahrscheinlich Mitteldistanz, Langdistanz, ist schon das Gegenteil. Ich habe ja eigentlich Zeit meines Lebens Liga-Wettkämpfe mitgemacht, also Sprintdistanzen, maximale olympische Distanzen. Das heißt, die Belastungsdauer liegt da auch bei einer Stunde bis einer Stunde 40, irgendwie so in dem Dreh. Deswegen hat es dann schon immer ganz gut zusammengepasst. Also bei der Sprintdistanz gehe ich auch von Anfang bis Ende voll rein, nur in drei verschiedenen Sportarten. Das konnte man dann schon zusammenbringen irgendwie auch wieder.
Also VO2 Max, ja, bis das Laktat aus den Ohren rauskommt.
Genau. Hohe Laktatbildungsrate und viel VO2 Max.
Da gibt es ja diese typischen Hindernisse dann immer, ne? So Sandgrube oder so und die Treppen und so das Klassische. Wie hast du das trainiert oder hast du dir dann auch Hindernisse irgendwo gebaut oder hattest du eine eigene Strecke oder was macht man da so?
Ja, ich habe ja das Glück gehabt, dass ich direkt in Kleinmach nur auch die Kiebelsberge dann hatte. Die waren echt nicht weit von mir, sind nicht weit von mir zu Hause damals gewesen. Das war eine einzige Sandgrube, mehr oder weniger. Das heißt, Sandbergabfahren war sowieso immer meine Stärke im Gegensatz zu allen anderen. Und ansonsten, klar, hat man sich die Hindernisse selber gebaut, hat sich ein paar abgefallene Baumstämme irgendwie richtig hingelegt, dass man da rüberspringen konnte, dass man das Hürdenspringen geübt hat. Radschultern, hat irgendeine Treppenanlage im Park gesucht und ist da mehrmals mit dem Rad hochgesprintet wie ein Irrer. Also es ist schon zu komischen Szenen gekommen, glaube ich, für einen Otto-Normalverbraucher, wenn jemand mit dem Rad auf der Schulter an dir vorbeirennt, das Ganze aber fünfmal, während er einmal auf den Teufelsberg hochläuft. Aber ja, da hat man genutzt, was man kriegen konnte.
Und The Flying Mount nicht zu vergessen, oder?
Ja, genau.
Flying Mount. Mein Lieblingsbegriff aus dem Crosssport.
Das schnelle Aufspringen. Das muss natürlich auch geübt werden. Und wenn man das richtig drauf hatte, hat man natürlich beim Triathlon direkt mal einen riesigen Vorteil gehabt und konnte da schon mal 6, 7 Positionen nach dem Schwimmen gut machen.
Das Entscheidende, was man da ja vor allen Dingen auch lernt, ist halt Bike Handling, was ja heute noch all denen unterstellt wird und zu Recht wahrscheinlich auch unterstellt wird, die aus dem Crossradsport kommen und dann auf die Straße gehen. Würdest du schon sagen, dass das durch das einfach Doing ein anderes Handling des Rades ist oder auch bewusstes Trainieren?
Die Masse im Doing macht es dann. Also das bewusste Trainieren ist nur so begrenzt, würde ich behaupten, weil man, klar, wenn man trainiert, trainiert man auch auf Kursen, die jetzt einem Crosskurs ähnlich sind und versucht dann natürlich möglichst schnelle Runden zu fahren, auch im Training. Und wenn ich dann 5-6 Mal eine Runde versuche, möglichst schnell zu fahren und jedes Mal mich bei der Kurve relativ dumm anstelle und da 10 Sekunden verliere, dann merke ich schon irgendwann, okay, ich muss die Kurve anders fahren und probiere es dann mit jeder Runde die Kurve ein bisschen anders zu fahren. Und man merkt dann automatisch, okay, mit der Art und Weise hat es jetzt besser funktioniert, bin ich schneller durch die Runde gekommen. Ich behalte das irgendwie bei. Also das ist so ein bisschen aus der Masse an Training und wettkampfspezifischem Training, wettkampforientiertem Training einfach herausgekommen. Dass ich jetzt aktiv für mich persönlich richtiges Techniktraining gemacht hätte, wo ich jetzt nur um einen Baum die ganze Zeit rumfahre und versuche, mein Rad immer schneller werden zu lassen, ist nicht so oft vorgekommen, aber gab es auch Athleten, die das auf jeden Fall gemacht haben. Aber ich konnte zum Glück relativ spielerisch das einfach durchs Fahren selber dann irgendwie mir aneignen.
Und wie kommt es aus deiner Sicht, dass die Topstars des Straßensports jetzt, also die angesprochenen zum Beispiel Van Aert oder Van der Poel, also dass jetzt verstärkt Crossfahrer sozusagen im Straßenradsport so durchgestartet sind?
Ich kann mir vorstellen, dass es, wenn man in diesen jungen Jahren diese extreme Belastung, diese extrem kurze Belastung, die den Körper ja nochmal ganz anders fordert, als jetzt, wenn ich schon mit 16, 15 ein langes Straßenrennen fahre, dass die sich nachhaltig dann gerade in solchen Punkten wie VO2 Max zum Beispiel auch niederschlägt und den Körper nachhaltig auch dahingehend verbessert quasi, dass man die Möglichkeit hat, einfach höhere Leistungen abzurufen. Also man kennt es zum Beispiel von Wout van Aert, wenn der Intervalle fährt im Training, dann fährt der die echt bis zu so einer Grenze, wo viele Leute gar nicht wissen, dass sie da hinfahren können. Und das ist ein Training für ihn quasi. Und bei Mathieu van der Poel ist es im Grunde das Gleiche. Und es kommt natürlich gerade aus dem Cross-Bereich, wenn du da eine Stunde lang fährst und mal einen Berg hoch rennst, um den Anschluss nicht zu verlieren, dann musst du einfach diese Grenze überschreiten quasi, dass du dran bist. Und wenn man die in jungen Jahren immer wieder erreicht quasi und immer wieder da hinkommt, dann ist es natürlich auch für einen selber höchstwahrscheinlich leichter im Training, das zu erreichen und dadurch die nächste Stufe oder dadurch einfach den kleinen Step besser zu sein. Das ist jetzt aus trainingstechnischer Sicht und aus leistungstechnischer Sicht und darüber hinaus natürlich auch so Sachen wie Bikehandling, Sicherheit auf dem Fahrrad. Wenn man sich sicher fühlt im Feld, dann gibt es natürlich auch nochmal einen Leistungspunkt dazu.
Ja, das ist ja das eine. Das andere ist natürlich schon auch, dass Bergabfahren ist ja eine heiße Diskussion in diesem Jahr, nicht zuletzt aufgrund der tragischen Stürze und des ja noch tragischeren Todes von Gino Meda. Es ist aber ja trotzdem so, dass durchaus beim Bergrunterfahren eben auch Etappen oder Rennen entschieden werden. Ja, mal davon abgesehen, dass ja seltsamerweise, da würde mich gleich auch eure Meinung nochmal zu interessieren, etliche Rennen und vor allen Dingen auch Etappen bei den Rundfahrten mit der Abfahrt nach einem eigentlich sehr langen Anstieg enden. Was ich jetzt auch nicht so richtig verstehe, was ja, ich glaube, auch Evenepoel nach dem Tod von Gino Meda ja so hart kritisiert hat, oder gesagt hat, warum fahren wir dann noch 20 Kilometer einen Berg runter, wenn wir schon am Limit sind? Aber der Unterschied, der ja da gemacht wird, Mailand Sanremo etc., ist ja schon, dass die das Bike anders beherrschen, einen großen Vorteil haben, weil sie beim Berg runterfahren klar Zeit gut machen.
Ja, also ich sehe es eigentlich gerade, was so Rundfahrten angeht. Man hat es ja seit der Tour 20 oder 19, würde ich jetzt sagen, so ein bisschen beobachten können, dass es vermehrt so als Stilmittel benutzt wurde, nach der Bergankunft noch runterzufahren und vielleicht noch 10 Kilometer in der Ebene. Ich finde, da sind schöne Szenen entstanden, gerade für den Zuschauer. Ich kann mich an eine Szene erinnern, da sind damals Pogacar, Roglic und ich weiß gar nicht, wer da noch dabei war, auf jeden Fall die vier Topstars, die alle einfach die ersten vier nach dem Berg noch unten 20 Kilometer in der Ebene Rennen gefahren, einfach weil sie sich am Berg gelöst haben, bergab gefahren sind und wussten, okay, am Ende geht es noch um Bonussekunden, ich muss irgendwie da nach vorne ankommen. Und das macht das Rennen natürlich nochmal super spannend und finde ich jetzt als Zuschauer cool zu sehen, wenn es danach dann nochmal taktisch einfach weitergeht und man schaut, wie die Fahrer da agieren und nicht nur, wer ist der absolut Stärkste am Berg oben und dann war es das und dann ist vorbei. Also aus der Sicht, als Zuschauer muss ich sagen, finde ich es eigentlich eine gute Sache. Und ich meine, es geht auch im Rennen, wird genauso hart gefahren mittlerweile, wenn um Bergpunkte gesprintet wird, wenn es irgendwo schon auf der Hälfte der Etappe auch Kategorieberge gibt. Da sind die meisten Fahrer genauso am Limit und versuchen, den Anschluss nach unten zu halten. ja, wenn ich jetzt nicht 100% sagen, dass ich finde, dass es da einen sehr großen Unterschied gibt, jetzt am Ende noch runterzufahren.
Ja, es ist, glaube ich, an manchen Stellen auch so, dass es mittlerweile ja so einen Auftrieb und Spektakel und Teamfahrzeuge und Ähnliches gibt, dass sie manche Bergankünfte vom Platz her gar nicht mehr bewerkstelligen können. Das ist dann aber auch irgendwie, finde ich, ein Fakt, der nicht so einen großen Einfluss haben sollte auf so ein Rennen. Also mir gefällt es schon immer noch ganz gut, wenn die dann am Schluss attackieren und dann wirklich der Erste, der oben ist, ist halt ist dann halt einfach der Schnellste. Aber du hast natürlich recht, dass es vielfältiger wird, wenn nicht immer nur quasi der stärkste Bergfahrer eigentlich der Einzige ist, der gewinnen kann. Ja. Ich meine, dieses Jahr
war es... Also klar, da sollte eine gesunde Mischung liegen, ne? Dass man auch mal eine richtige Bergankunft sehen möchte, gehört natürlich genauso dazu. Aber nur Bergankünfte, denn wenn Berge dabei sind oder ansonsten noch 60 Kilometer danach Radfahren, ist dann auch ein bisschen... Also mir hat es schon gut getaugt jetzt, muss ich einfach sagen, das so zu sehen.
Ja, es verändert natürlich Rennen. Es verändert sicher auch das Berghochfahren, dass du nicht all out gehst, wenn du nicht oben ankommst, sondern nochmal runterfahren musst, weil du eben genau weißt, okay, jetzt kommt vielleicht noch eine technische Abfahrt. Wahrscheinlich spielt auch das Vorbesichtigen der Strecken nochmal eine andere Rolle. Ja? Die allermeisten versuchen zwar, die Schlüsseletappen mindestens abzufahren, oder eben dann per Google Maps oder dass jemand eine Videoaufnahme macht, das abzufahren, was ja nochmal was ganz anderes ist, als wenn man es real gefahren ist mit den entsprechenden Straßenbedingungen. Aber das wird, glaube ich, wichtiger. Ja? Gut, Professionalisierung nimmt natürlich immer weiter zu. Gerade bei den großen Teams wird ja da nichts mit dem Zufall überlassen.
Ja, ja, nee, definitiv. Ich fand auch ganz interessant dieses Jahr bei der Tour dieses Interview, als Felix Gall seine Etappe gewonnen hat. Ich meine, er ist ja Österreicher, da setzt man jetzt einfach mal voraus, dass er bergab fahren kann. Und er hat im Interview gesagt, er ist nicht der beste Bergabfahrer, wo man sich dann sowieso schon gedacht, okay, ein Österreicher, der nicht gut bergab fährt, habe ich jetzt noch nie gehört, aber gut. Aber wie groß der Druck da mittlerweile auch ist, dass man weiß, okay, von hinten kommen einfach Leute, die können ja auf einer Abfahrt auch nochmal eine Minute abnehmen, selbst wenn die Abfahrt jetzt nur 10 Kilometer lang ist. Ich muss da einfach schauen, dass ich gut über den Berg komme, dass ich gut hier runterfahre und dann vielleicht auch nochmal was übrig habe für die letzten 2 Kilometer bergauf. Also das war schon auch ganz, ganz cool einfach, finde ich, und macht die Sache auch nochmal spannend.
Ich finde, was ein bisschen im Vergleich zu früher jetzt so fehlt, in der Regel sind eigentlich relativ lange, flache Zeitfahren. Das, finde ich, ist so eine Komponente, die eigentlich auch ein Gesamtklassement nochmal beeinflussen kann. Und jetzt hatte man ja dieses Bergzeitfahren, was ja letztendlich das Entscheidende war, was wirklich auch, also ich habe es ja nur gelesen, absurd, aber es ist unglaublich, dass ein Vinegard, ein Pogacar, was war es, 1,40 oder sowas auf 22 Kilometer abnimmt. Also das ist ja unglaublich. Also... Der kann ja auch nicht schlecht fahren, der Pogacar, sagen wir mal so.
Und ja, wobei da die Frage ist, ob jetzt nicht diese Handverletzung, die er hatte, eben doch wichtige Phasen des Trainings halt nicht zugelassen hat. Ja, klar, der ist natürlich so schnell es ging wieder auf die Rolle, aber das ist eben doch dann eine andere Belastung offensichtlich für Straßenradfahrer, als wenn man Rennen fahren kann oder als wenn man entsprechend lange Belastungen haben kann.
Das stimmt schon, aber alle anderen waren ja noch schlechter, in Anführungsstrichen. Also, ich glaube, das lag schon mehr an der Qualität von Vinegard in dem Fall.
Also. Ja. Nee, das stimmt natürlich. So ein langes, flaches Zeitfahren, wo es einfach wirklich um den Power-Output geht, ist mit Sicherheit auch nochmal interessant. Oder wäre schön, wenn es auch wieder ein bisschen mehr Bestandteil werden würde. Es waren jetzt zuletzt immer bergige Zeitfahren eigentlich, die dann drin waren. Da könnte sich auch noch mal was zeigen, definitiv. Ja,
ja, das ist ja das Spannende gewesen. Dieses Jahr war ja das Design der Tour eigentlich so, dass alle gesagt haben, okay, Zeitfahren spielt keine allzu große Rolle. Und dann wird das Ding im Zeitfahren im Prinzip entschieden. Das war ja das Überraschende daran für mich. Klar, da wird natürlich auch sehr viel mehr investiert in Zeitfahren, in Positionen, sicher auch in die Positionen bei unterschiedlichem Profil. Ja, weil was machst du beim Zeitfahren? Die Diskussion war jetzt ja wieder da. Und wir haben ja auch die Wechsel des Rades gesehen, die sich am Ende, glaube ich, alle nicht ausgezahlt haben, weil du einfach diese 20 Sekunden da brauchst. Ja, also ich habe keinen gesehen, wo ich gesagt hätte, okay, das hat jetzt irgendwie wirklich einen sinnvollen Nutzen gehabt.
Definitiv, das Gefühl hatte ich auch. Also da war ich sowieso erstaunt, dass so viele dann doch aufs Straßenrad gewechselt sind. Klar, es gab Figuren, bei denen hat sich das gelohnt, wie ein Ciccone oder ein Paulus. Aber dass jetzt auch UAE komplett auf Straßenräder gewechselt ist, würde man eigentlich meinen, ist ja eine Handrechnung, die man da aufmachen kann. Und das hat der Berg in meinen Augen überhaupt nicht hergegeben. Also da waren Szenen 2020, als Pogacar so viel Zeit, als Roglic so viel Zeit verloren hat, da war es ja klar, dass da das Handrad irgendwie wichtig ist. Aber hier war es schon echt erstaunlich, dass so viele dann doch aufs Straßenrad gewechselt sind. Ja.
Apropos Zeitfahren, was macht deine Karriere heutzutage? Also du hast erzählt, du organisierst dieses Camp als Campleiter, aber du bist ja selber auch noch aktiv oder bist du nur noch mit Organisationen beschäftigt?
Nennen wir es Part-Time aktiv. Also ich habe letztes Jahr noch den Algo-Triathlon hier mitgemacht, die Mitteldistanz. Und jetzt habe ich mich so ein bisschen aufs Ultra-Cycling konzentriert und fahre im Januar auf den Kanarischen Inseln das Grand Guanche-Rennen. Das ist so einmal über alle Kanarischen Inseln, fährt man da mit einem Rennrad rüber. Es sind 600 Kilometer mit, ja, ich glaube so 16.000, 17.000 Höhenmetern. Und da ist halt das Spannende dabei, dass es darum geht, immer die richtige Fernzeit zu erwischen. Weil wenn man zu schnell fährt, sitzt man am Hafen und wartet auf die Fähre. Und wenn man zu langsam fährt, gut, muss man halt wahrscheinlich am Hafen übernachten, weil die nächste Fähre erst am nächsten Tag fährt. Also da muss man ein bisschen mit Köpfchen fahren. Das ist vielleicht was für mich. Also das wird jetzt auf jeden Fall mein nächstes großes Ziel. Und bis dahin muss ich noch ein paar Kilometer reinbekommen.
Ja, das scheint das ja ein spannend, enorme, ja. Enormer Trend zu sein. Wir hatten absolut. Ja jetzt tatsächlich in den letzten Folgen hatten wir die Kollegen Strasser und Breuer, die ja genau in diese Bereiche halt gehen. Und das erfreut sich anscheinend immer größere Beliebtheit. Erzähl mal, wie du zu der Idee gekommen bist, außer dass das mit den Fähren natürlich sehr lustig ist.
Ich glaube echt, dass das irgendwie mit Corona so kam. Also vor Corona waren ja 200 Kilometer noch eine Ansage auf dem Rad irgendwie an einem Tag. Aber ich habe das Gefühl, seit Corona ist jeder mal mindestens 250 gefahren in seinem Leben. Und unter 300 musst du keine lange Tour machen. Das hat sich auch so ein bisschen gehalten und, glaube ich, auch viele Leute infiziert. Also mich auch letztendlich. Ja. Ich finde, ein 300er zu fahren auch irgendwie cooles Achievement oder nice zu machen oder so. Könnte mir auch mal vorstellen, länger zu fahren. Und auch dieses Remote, so ein bisschen Bikepacking-mäßige, unsupported, was ja jetzt auch in voller Munde ist und voller Trend, kam auch bei mir so ein bisschen durch Corona. Ich wollte damals in 2020 meine Freundin besuchen in Augsburg und konnte aber nicht mit dem Zug fahren und hatte auch keinen Bock, mit dem Auto zu fahren und bin dann mit dem Rad runtergefahren. Seba, da haben wir noch bei dir übernachtet.
Ich wollte gerade sagen, vorletzten Etappenziel noch mal eine kleine Einschätzung.
Wollte ich sagen, hast du die Fähre verpasst oder was?
Das vorletzte Etappenziel hat mir leider den Zahn gezogen. Da sind wir dann im Biergarten gelandet und danach ging es nicht mehr weiter. Da musste ich mich dann abholen lassen, die letzten 50 Kilometer.
Ja, du hattest halt die Verpflegungsstation ja gebucht, ne? Das ist das Problem.
Ja, da muss man sich voll ausstatten dann. Nee, aber da haben natürlich, also ich zumindest auch und auch viele andere Leute, die ich kenne, das ist so ein bisschen für sich entdeckt, einfach einen Tag lang auf dem Rad zu sein. Und ist ja auch einmal ein cooles Feeling, wenn man den ganzen Tag auf dem Rad gefahren ist, irgendwie bei gutem oder mäßig gutem Wetter und dann nach Hause kommt, ist irgendwie unbeschwert und frei so ein bisschen. Und ich glaube, das ist einfach auch die Faszination dahinter so ein bisschen.
Aber dann ja auch dieses länger und du hast es so im Nebensatz gesagt, aber die Höhenmeter sind ja jetzt nicht ganz zu vernachlässigen bei so einer Tour. Ne?
Die sollte man beachten, da jetzt gerade bei dem Rennen, da fährt man ja auch dann im Januar über den Teide rüber auf Teneriffa. Müsste man sich vorher nochmal genau denn damit auseinandersetzen, ja.
Erzähl mal genau die Strecke, wo geht das los und wie läuft es dann? Wie lange planst du ungefähr?
Also man startet in Lanzarote und fährt dann immer von Hafen zu Hafen, also von Nord nach Süd mehr oder weniger. Dann Lanzarote, Fuerteventura, dann einmal quer rüber dann kommt man nach Gran Canaria, dann kommt man schon nach Teneriffa, dann ist, glaube ich, ja, die fünfte Insel fehlt mir und dann kommt man am Ende nach El Hierro.
La Palma oder La Gomera?
La Palma. Ich glaube, Gomera ist man weg, La Palma. Und am Ende ist man auf El Hierro, wo ja unser Freund Helrige residiert und hat dann da auch nochmal eine längere Tour zu überwinden und so geht es dann einfach rum. Und es gibt so eine, es gibt so verschiedene Race Paces vom Veranstalter, die so ein bisschen ausformuliert sind, dann auch mit den Fernzeiten entsprechend. Und da ist die schnellste Pace, die man eigentlich so schaffen kann, sind dann ziemlich genau 2 Tage. Also mit einem drum und dran.
Das und wie lange ist man Stunden. Ungefähr auf so einer Fähre? Ist das dann die Gelegenheit, dann auch sich da kurz abzulegen und dann ein bisschen zu pennen oder so? Oder wie teilst du dir das ein?
Die Fähren fahren zwischen 20 Minuten und 2,5 Stunden, glaube ich. Also jetzt den richtig schönen erholsamen Schlaf ziehst du ja nicht. Da ist man, glaube ich, eher damit beschäftigt mit Essen. Also je nachdem natürlich, in welcher Pace man fährt. Wenn man Pech hat, kommt man zu spät am Hafen an und muss ja dann am Hafen übernachten, weil einfach keine Fähre mehr fährt. Das gibt's natürlich auch. Dann hast du gleich mal eine ganze Nacht auf dem Konto. Ansonsten sind die Fähren natürlich schon deine einzige Pausenzeit fürs wahrscheinlich. Aber ich habe auch schon Berichte gelesen, wo dann hoher Seegang war und eine schöne Seekrankheit auf der Fähre dazu kam. sodass du die Riegel dann nochmal gegessen hast. Also, ich weiß nicht, mal sehen.
Das stimmt tatsächlich. Das sind auch Dinge, die man auf den Kanarischen Inseln tatsächlich unterschätzt. Gerade in der Winterzeit, wenn halt ein Tiefdruckgebiet da über den Atlantik kommt, dann ist es halt oft sehr wellig. Ja, das sieht man vom Hafen oft gar nicht, aber man kommt raus und es ist richtig wellig. Selbst wenn man nur, es ist ja im Prinzip, sind das ja alles kleine Transfers ja von Insel zu Insel. Selbst 2 Stunden ist ja jetzt keine allzu lange Zeit. Man sieht ja die andere Insel da vor sich. Ja, aber das kann schon richtig doof sein. Das ist so, ne?
Also ich würde sagen, im Zweifel schwimmen.
Das ist natürlich, aber da gibt es auch diese kleinen mit den Rückenflossen, ne? Wir sind vor Afrika, nicht vergessen, ne?
Ja, aber ich meine, als Triathlet und Crosser kann er natürlich schwimmen und das Rad dabei ganz gut schultern halt auch noch. Das ist ja eigentlich dein Vorteil, ne?
Ein Amiga-Kreuzzug.
Ja, aber das sind ja tatsächlich diese Geschichten, die deutlich zunehmen. Ich weiß nicht, also die Veranstaltung gibt es, glaube ich, ja schon länger, aber die einfach einen enormen Zulauf haben, glaube ich. Ne? Das ist ja einfach mehr der Punkt. Kathi Rossmann hatten wir ja zum Jahreswechsel sehbar hier bei uns. Die hat ja jetzt gerade den Ötztaler wieder gemacht, ist Dritte geworden übrigens. Ja, hat dann gemerkt, dass es das Titelverteidigen schwerer ist, als Titel zu bewahren. Ja, das ist ja häufig so, weil wenn du so unbeschwert wie sie ja das erste Mal rangegangen ist, da rangehst, ist das natürlich schon, aber ich meine, Dritte zu werden, ist natürlich immer noch überragend für so ein Ding.
Leistung,
ja, weil das ja immer noch einer der absoluten Klassiker ist, logischerweise, wo der Zulauf ja schon seit Jahren sehr hoch ist, aber eben gerade bei den unsupported Rennen oder einfach bei sehr langen Fernfahrten, die ja doch enormen Zulauf haben. Was ist der Unterschied zu einem, bist du überhaupt, Raffi, schon mal in Rennen, was weiß ich, wie rund um Köln oder wie heißt es nochmal in Berlin, das Amateurrennen?
Veloton,
ja. Bist du was schon mal mitgefahren?
Ich bin rund um Finanzplatz Eschborn, hat man damals gesagt, oder?
Ja, genau.
Ja, heißt es noch? Henninger Turm.
Weiß nicht.
Henninger Turm hat man. Ja, Henninger Turm.
Ist das noch Henninger Turm, ja. International heißt das Frankfurt Classic.
Ah, okay, dann bin ich den Frankfurt Classic schon mal gefahren.
Frankfurt Classic.
Damals, ja. Ja, es ist, glaube ich, einfach eine ganz andere Welt zwischen so Amateur-Radsportveranstaltungen, die natürlich auch ihren Charme haben und auch Spaß machen und auch coole Events sind. Aber gegenüber jetzt so einem Unsupported-Rennen oder so einem Ultra-Cycling-Event, ich meine, da hast du ja meistens nicht mal eine Siegerehrung oder eine Medaille oder sonst was. Da geht es ja echt irgendwie nur darum, das alleine für sich zu schaffen, sich das irgendwie auf die Fahne zu schreiben oder sich dann toll zu finden damit quasi, aber einfach um dieses Schaffenswillen wo es jetzt natürlich bei so Amateurenrennen, würde ich jetzt mal behaupten, zumindest für mich schon auch darum geht, dann da vorne mit reinzufahren und irgendwie auch eine gewisse Leistung zu bringen und nicht nur ums Schaffen. Also das sind ja, glaube ich, diese zwei Unterschiede, einfach surviven oder gut abschneiden.
Straßenradsport war bei dir vorwiegend in Radbundesliga dann, oder?
Genau. Wir hatten da in der Juniorenklasse so ein Bundesliga-Team aus Hamburg, mit dem wir dann in der Bundesliga gestartet sind. Ganz klassisch einfach. Ein paar Rennen übers Jahr verteilt, auch mal ein Zeitfahren. Mal ein bergiges Rennen, mal ein flaches Rennen. In ganz Deutschland unterwegs gewesen, genau.
Ja, wenn wir gerade bei Bundesliga so sind, es gibt ja jetzt gerade mal wieder einen neuen Versuch, die Frauen-Bundesliga wieder zu beleben. Frauenradsport, du hast es schon gesagt, Raffi, hier läuft ja gerade die Tour de France der Frauen, ich glaube auch das erste Mal so organisiert, gecovert und begleitet und auch medial begleitet wie noch nie. Großer Unterschied zu bisher. Frauen sind sonst oft so mitgerollt, mitgefahren, aber die beiden Trends zeigen ja, dass mehr Frauen halt sich dem halt auch stellen und aussetzen und da ja auch ein großer Schritt nach vorne stattgefunden hat.
Ja, definitiv. Also sieht man, ich finde auch die Tour de Femme jetzt echt gut anzuschauen, macht Spaß, da die Rennen zu sehen. Aber auch einfach, weil die da ein eigenständiges Rennen bekommen haben und man nicht versucht, das in so ein Programm irgendwie noch reinzudrücken. Und es wirkt ja schon auch immer ein bisschen despektierlich, finde ich jetzt, wenn meinetwegen ein Klassiker gefahren wurde für die Herren, der knapp 300 Kilometer lang waren, und dann durften die Frauen 120 Kilometer danach irgendwie über die Strecke fahren. Da hat man ja auf den ersten Blick so eine Diskrepanz gesehen. Auch der Laienzuschauer meinetwegen fragt sich ja dann auch, okay, was soll das jetzt? Dann scheint ja das Rennen nicht so wertig zu sein oder muss ich mir nicht unbedingt angucken, wenn die gerade mal die Juniorenstrecke da fahren, mehr oder weniger. Und wenn es einfach für sich steht, wenn das Rennen alleine ist, ein einzelnes Rennen ist, und man es nicht versucht, da zu integrieren, dann finde ich einfach, macht es einen viel besseren Eindruck und ist auch dann direkt schöner zum Ansehen. Und man hat nicht dieses Gefühl von so einem Nebenbei-Programm, von so einer Amateurveranstaltung, die noch nebenbei hergeführt wird. Das hat dem Frauenradsport an der Stelle auf jeden Fall gut gefallen, finde ich.
Wird hier übrigens in Australien auch 1:1 genauso eigentlich übertragen und die abendlichen Übertragungen auf dem gleichen Sender wurden einfach jetzt fortgeführt von den, was vorher von den Männern übertragen wurde, wird jetzt halt von den Frauen am gleichen Sendeplatz übertragen und erfreut sich, soweit ich das beurteilen kann, hier auch ganz guter Beliebtheit.
Ja, in Deutschland ist es ja auch zu sehen, ne? Über sportschau.de wird das Rennen ja auch komplett übertragen. Gut, das hängt immer damit zusammen, das ist ja einfach so, es muss halt eben auch so gecovert sein. Das war ja in den Jahren davor nicht der Fall. Dadurch, dass die ASO, also die Organisation hinter der Tour de France, das jetzt ja auch komplett, ich sag mal, verstanden hat, ja, und auch wirklich ernst nimmt, so wie du das gesagt hast, Raffi, ist es natürlich einfach ein Quantensprung, ja, weil jetzt sieht es halt, ja, edel aus. Es sind unglaublich viele Zuschauer an der Strecke, ja, wo früher niemand war, wenn man ehrlich ist. Ja.
Ja. Und man muss ja auch sagen, das Rennen findet ja genauso statt. Also die Rennen sind genauso spannend. Wir haben gleiche taktische Raffinessen wie bei den Herren. Wir haben genauso harte Entscheidungen, umkämpfte Bergetappen und so weiter. Es ist ja jetzt nicht, dass man da hinguckt und denkt, okay, da fährt eine alleine Fahrrad und die anderen fahren hinterher. Klar gab es da auch Rennen mit Übermachten, aber das ist es ja jetzt nicht mehr. Also von daher total, total tolle Entwicklung, muss ich sagen.
Ich habe auch das Gefühl, dass es von der Angriffslust relativ interessant ist. Also ich habe das Gefühl, dass da mehr Attacken sind und auch mehr Fahrerinnen, die, sagen wir mal, ein breiteres Einsatzgebiet haben oder sagen wir mal, breiter aufgestellt sind, also die mal am Berg attackieren können, aber die dann auch eben auf einer Abfahrt und attackieren immer unterschiedlich. Also das finde ich eigentlich auch ganz, also vom Rennverlauf immer ganz, ganz gut zu gucken eigentlich. Und das, obwohl ja es eigentlich im Radsport auch eine überragende Athletin gibt, die halt im letzten Jahr ja alles gewonnen hat, ist es doch, wirkt es eigentlich ganz, ganz vielfältig, sage ich mal, und ausgeglichen.
Ja. Wobei, ich habe schon überlegt, ob der Frauenradsport nicht vielleicht auch in der Hinsicht dem Herren- oder dem Männerradsport was Gutes getan hat, weil man hat ja im Frauenradsport nie diese unfassbar langen Distanzen jetzt gerade bei Mehrtagesevents gemacht. Also man ist da ja nie 260 Kilometer durch die Gegend gefahren und hätte noch zwei Berge am Ende reingepackt. Wo sich jetzt der Herrenradsport auch so ein bisschen hinentwickelt. Ich meine, die längste Etappe bei der Tour dieses Jahr waren, glaube ich, 200 oder so, knapp 200 oder knapp drüber. Und ansonsten waren alle, auch die harten Bergetappen, 160 Kilometer lang, maximal irgendwie 170 Kilometer. Was natürlich dazu führt, dass die Etappen deutlich, deutlich offener, deutlich aggressiver gefahren sind. Und ich fand, das war bei den Frauen schon immer so. Dadurch, dass die Etappen kürzer waren, war einfach ein bisschen mehr Aktivität drin. Und habe das Gefühl, dass sich da bei den Männern jetzt auch so ein bisschen einfach angepasst wurde. Und man sieht, okay, da ist ein bisschen mehr Schwung in der ganzen Sache drin.
Oder, also das sehe ich schon auch, oder ist es auch so, dass bei den Frauen diese Rollenverteilung noch nicht so fest gezimmert ist? Ja, weil bei den Männern ist es ja eine klare Rollenverteilung in den allermeisten Teams. Ja, und die keine klare Rollenverteilung haben, scheitern meistens daran, weil sie einfach auf dem Niveau dann nicht mitmachen können, wenn sie nicht vorher klar festgelegt haben, was Tango sein soll in dem jeweiligen Team. Das verhindert natürlich auch viele Rennsituationen, ne? Wobei ich gleich nochmal auf zwei Etappen zurückkommen möchte, die ja genau diese Vorhersehbarkeit von bestimmten Abläufen in Etappen aufgebrochen haben. Ne? Aber es ist ja schon ein bisschen so bei den Männern, man ahnt ja schon sehr stark, was passieren wird, je nach Profil der jeweiligen Etappe. Das ist bei den Frauen viel weniger so, habe ich den Eindruck.
Mhm. Ja, okay, das... Weil natürlich auch bei den Herren einfach der Entwicklung geschuldet deutlich mehr Spezialisten aktuell noch am Werk sind. Aber man sieht ja auch, dass sich das auch total ändert. Also bestes Beispiel ist ja den Van der Poel oder den Wout van Aert oder auch den Pidcock meinetwegen oder jetzt auch den Vingegaard, die ja auch so einfach mal reinhalten können oder auch mal so ein Radrennen gewinnen können. Pogacar hat Klassiker gewonnen. Das gab es früher nie, dass man einen Toursieger hatte, der irgendwie die Klassiker mit richtig reinhält und da vorne mit reinfährt. Und so, umso mehr diese Spezialisierung abnimmt oder nicht mehr so 100% gefordert wird auch oder notwendig ist, desto unvorhersehbarer werden wahrscheinlich auch die Rennen, könnte ich mir vorstellen.
Wobei ich das Gefühl habe, dass das schon bei der Tour besonders ist, die Vorhersehbarkeit. Das war ja über Jahre mit Sky oder Ineos eigentlich ganz klar. Konnte man immer gucken, wusste man genau, was wann passieren würde. Und im Grunde genommen sind eigentlich, wenn man es vergleicht mit den anderen dreiwöchigen Rundfahrten, deshalb der Giro und die Vuelta eigentlich meistens noch ein bisschen spannender, weil da, finde ich, immer mehr Unvorhersehbarkeiten passieren. Also mein Eindruck. Ja.
Insofern habe ich ja eben auch genau diese beiden Etappen gefeiert, wo die Ausreißer angekommen sind. Ne? Also es hat ja immer so ein bisschen diese David gegen Goliath-Geschichte. Ja? Ab irgendeinem Punkt ist ja vollkommen egal, wer da vorne ist, denkst du ja, bitte, bitte kommt an. Ja? Das ist bei der Tour schon länger nicht mehr vorgekommen, weil es eben so klar strukturiert ist. Ja, du hast die Top-Teams, die fahren dann halt so hart, dass dann halt keiner ankommt. Jetzt war es natürlich ein Hauch anders, weil da ein gewisser Campanaz dabei war, der eben in der Lage ist, auch vorne noch sehr, sehr schnell weiterzufahren. Ja. Der hat leider keine Tour-Etappe gewonnen dann daraus, ja, noch nicht mal sein Teamkollege, aber dem gebührt meiner Ansicht nach, du hast vorhin von Medaillen gesprochen, Raffi, eine Ehrenmedaille, ja, weil er eben dieses Band des Automatismus, okay, Flachetappe, irgendeine Gruppe fährt weg, wird sowieso eingeholt, gibt einen großen Sprint. Ja, und das haben die aufgebrochen. Yeah. Und das war großartig. Und dann auch noch zwei Tage in Folge, fantastisch. Ja, weil dann kriegt so ein Ding ganz anderes. Und ab dem Punkt glauben ja alle wieder dran.
Ja, klar. Also das war echt genauso wie du sagst. Also gut, er wurde ja auch der meist kompetitive Fahrer zu
ja, voller Recht. Das ist natürlich so ein bisschen geschenkt, ne? Weil die gibt es ja jeden Tag möglicherweise. Ja.
aber nee, das war total cool zu sehen und echt erstaunlich, wenn man dann auch sieht, immer finde ich der Moment, wo man merkt, okay, sie könnten es schaffen. Und die dann im Feld hinten auch irgendwann merken, hey, wir müssen uns jetzt richtig strecken, um da noch irgendwie hinzukommen oder alles geben. Und dann ist ja echt Radfahrer gegen Radfahrer so ein bisschen oder Gruppe gegen Gruppe, die wirklich beide eigentlich das gleiche Ziel haben. Die einen wollen vorne ankommen und die anderen wollen die unbedingt noch einholen. Und diese Verfolgungsjagd sich dann anzugucken, das macht immer, finde ich, besonders Spaß oder ist immer besonders cool. Und da fiebert man schon sehr mit, das stimmt.
Ja, wobei das ja so eine Etappe war, wo die Top-Teams ja nicht mehr mussten, ne? Weil das war ja im Prinzip so weitestgehend alles gesettelt. Und dann haben die sich ja auch gegenseitig angeguckt, nee, wieso sollen wir jetzt hier mit vier Mann vorne fahren? Sieht gar keiner ein. Ja, klar, die Sprinter-Teams wollten natürlich dann schon noch dahin, das war dann aber irgendwie zu wenig. Und ja, die haben sich dreimal angeguckt und dann waren es eben genau die 20 Sekunden, die gefehlt haben, ne?
Ja, ja, klar, genau, genau. Aber wenn denn drei Leute aus einem Team verzweifelt versuchen, dann auch hinzufahren, weil sie für den Sprinter doch noch was rausreißen wollen, dann ist es immer wieder erstaunlich, dass es dann, oder einfach cool zu sehen, so Mann gegen Mann, finde ich dann super.
Ja, und dann kommt Viktor Campanaz ohne Brille, ne? Das ist einfach großartig, ja, und drückt da vorne wie ein Tier alles weg. Ja, es war ein bisschen schade, dass er dann die Etappe da nicht, oder zumindest ja für sein Team da irgendwie verbuchen konnte. Ja. Das war also aber ja auch die Etappe.
Den aerodynamischen Hintergrund, die Brille immer abzusetzen, den habe ich aber noch nicht so 100% verstanden von Viktor Campanaz. Oder ist es einfach sein Beißertum geschuldet wahrscheinlich.
Aber allein, was dir da an Fliegen oder Mücken oder sowas reinfliegen müssen und der Wind und so, also ich könnte mir das, ich glaube, das ist auch der Einzige, der das irgendwie, der ohne Brille
ist. Echt fährt, der Einzige, der von Kilometer Null an die hinten drin hat.
Ja, was soll's, ne? Aber Jungs, der hat das Ding gezogen, ja, nicht die anderen, ja, der hat ihn dann nach Hause gebracht, ganz eindeutig, ja. Was ja tragisch war, und Raffi, da hatten wir ja uns ja schon kurz ausgetauscht diese Woche, war, dass ja unser Lieblingskölner Nils Bohlit in dieser Gruppe an dem einen Tag mit drin war, ja, und dann ja den technischen Defekt hatte, Kette gerissen, ja, also ich bin sowieso schockiert, wie viele Kettenrisse ich in diesem Jahr da gesehen habe. Aber übrigens auch bei Amateurfahren relativ viele Kettenrisse auf irgendwelchen Touren etc. etc. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, ob das mit den neuen Schaltgruppen zu tun hat oder dass falsche Ketten auf falschen Schaltgruppen drauf sind, die eben dann nicht hundertprozentig passen. Aber wie kann auf einer Flachetappe eine Kette reißen? Also das ist mir eigentlich unerklärlich. Klar, wenn ich mit 3000 Watt da drauf trete, aber verstanden habe ich es nicht. Ja.
Ja. Also Kettenriss, dachte ich auch, gehört ins Antiquariat mittlerweile. Ja. Gerade bei so einer Profiveranstaltung war ich auch, als die da auf einmal auf dem Boden lag, überhaupt nicht, was jetzt Phase ist. Also da muss ja echt ein richtig schönes Montagsprodukt am Start gewesen sein.
Was dann aber folgte, ist jedem, der es nicht gesehen hat, zu empfehlen unter Trainingstiere bei Instagram oder sonst wo. Das ist doch sehr amüsant.
Das war natürlich für Außenstehende lustig, für ihn selber natürlich echt tragisch, weil ich glaube, er hätte eine sehr, sehr gute Chance gehabt, mit da vorne anzukommen. Ob er jetzt woanders geschlagen hätte, sei dahingestellt. Aber ist ja auch wurscht, er wäre auf jeden Fall vorne mit in der Gruppe drin gewesen. Ja, das ist immer ganz klar. Und du hast nicht so viele Chancen im Leben, ne? So ein Ding da vorne irgendwie zu beenden. Das schon gar nicht, wenn du so ein Aufgabenprofil hast wie Nils Bohlit da bei Bora. Das ist halt einfach so. Und dann kommt ausgerechnet der Shimano-Wagen, der ja mit den neutralen Rädern da ist und gibt ihm das falsche Klicksystem. Ey, das ist ja schon absurd. Ja, was denn sonst, ne? Auf dem Shimano-Fahrrad. Ja, dann müsste der natürlich noch von deinem Trainingskumpel Rick Zabel, der ja für die ARD da eine Randberichterstattung mitgemacht hat, anhören. Ja, Junge, ne, wie sollen die das wissen, was du für ein System fährst? Ja? Plus, aber das fand ich dann wirklich eine Unverschämtheit, dass du dann diesem fast 2 Meter großen Kerl dann 48er Rahmen zweimal hinstellst. Also das ist natürlich schon der absolute Witz. Ja.
Die Maschine hatten sie, glaube ich, noch für Tom Pidcock da gesichert, falls der mal vorne ist.
Das war schon das Verpflegungsquatsch, das Materialauto, das danach zur Tour de Femme gefahren ist.
Ja.
Da war gar kein 50er-Rahmen drauf. Ja, also so eine Unverschämtheit, der zweimal gleich. Und dann fährt er da, ich weiß nicht, was der da losgefahren ist, es war immer noch nur ein 52er-Rahmen. Ja. Und dann müsstest du dann von Jordi Möss noch anhören, wie scheiße du ausgesehen hast auf deinem Rad da. Ja. Wobei das dann ja schon auch am Ende so ein kleines Happy End war, dass der dann ja tatsächlich die Etappe da auf den Champs-Élysées gewonnen hat, also Jordi Meustern, ja. Und Nils das mit vorbereitet hat, logischerweise, ja, also entscheidend mit vorbereitet hat. Das war so ein kleines Happy End, da habe ich dann am Ende gedacht, ach guck mal, ne, Karma kommt dann vielleicht doch nochmal so in so einer Form zurück. Ne?
Aber ich kann mir auch vorstellen, dass ich Nils auf dem Champs-Élysées noch 3 Bier reingedreht habe und den Jungs von Shimano noch mal eine Ansage gemacht.
Das ist noch nicht übermittelt, aber ich glaube, das sollten wir nochmal nachprüfen, auf jeden Fall. Ja.
Und dann nachhaken.
Ja. Jungs, das Schöne ist, dass jetzt direkt die Weltmeisterschaften stattfinden. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass die jetzt schon sind, aber die sind ja tatsächlich nächste Woche schon, ja. Hier fängt schon langsam das Vibrieren in den Zeitungen wieder an. Klar, wir sind in Frankreich. Da wird natürlich da nochmal ein bisschen anders drauf geschaut. Also die haben ja bis gestern noch die Nachbetrachtung der Tour der Männer gemacht, logischerweise. Parallel zu 16 Seiten in der L'Équipe zur Tour der Frauen. Und jetzt geht es natürlich schon wieder in Richtung Weltmeisterschaften. Ist ja die altgestellte Frage, schaffen es die Tourfahrer, ihre Form noch zu konservieren, oder wird es doch wieder Evenepoel?
Also aus der Vergangenheit heraus müsste jetzt noch zweimal Evenepoel gewinnen, oder? Oder nur noch einmal?
Ja, ja, ein Step. Sagan.
Gegen Sagan und Alaphilippe, ja.
Was ist denn also mit denen? Einmal fahren die überhaupt noch? Ich weiß es gar nicht. Was ist denn mit denen, die jetzt die letzte Tour gefahren sind? Fahren die noch die WM?
Ich hab's noch gar nicht gesehen. Die letzte Tour gefahren sind? Eine französische Aufstellung habe ich auch noch nicht gesehen. Also ob Alaphilippe fährt, weiß ich nicht.
Aber Sagan zum Beispiel weiß ich zum Beispiel auch nicht, ob der fährt. Also der hat ja jetzt auch zwei, dreimal beim Sprint mit reingehalten, aber ansonsten war der extrem unauffällig, ne?
Ja. Also kann mir auch vorstellen, dass der jetzt sein Tourende noch ein bisschen feiert, sich da feiern lässt und dann langsam ausfadet.
Naja, hatten wir das nicht hier mal besprochen? So viel mit Feiern ist gerade nicht, ne? Weil der hat den Führerschein weg. Aha. Der hat es ja geschafft, in Monte Carlo 2,4 Promille bei einer Verkehrskontrolle zu haben. Also da ist gerade nicht so viel mit rumfahren. Der wird gefahren oder muss Fahrrad fahren.
Das stellt das Video von ihm mit einer Zigarre auf dem Champs-Élysées nochmal ins ganz andere Licht.
Ins ganz andere Licht, ja. Außerdem, das musst du erstmal schaffen, so viel zu trinken. Also,
Die WM findet ja in Glasgow statt und die Strecke soll ja so ein bisschen wie die, ich sag mal, so hügelige Klassiker, so Lüttich, ja, genau, oder sowas, so in der Art sein. Ich glaube, das heißt, die üblichen Verdächtigen werden wir dann dort wieder im Favoritenkreis erleben, von Wout über Remco und wie sie heißen. Ich fand aber noch interessanter, weil ihr sagt, wer erhält sich die Form der Tour, dass Vingegaard die Vuelta fährt. Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Und das finde ich interessant, was das für eine Mission wird, ob der wirklich da auf Gesamtklassement fahren kann. Was ja eigentlich außergewöhnlich ist heutzutage, dass solche Fahrer zwei Grand Tours nacheinander vollfahren und oder was das gibt. Also zuzutrauen ist es ihm ja bestimmt, aber das fand ich schon eine überraschende Ansage. Ich weiß nicht, wie es euch da ging.
Also zutrauen würde ich ihm auch, allemal, wobei es schon vielleicht auch einfach eine Jumbo-Taktik-Raffinesse ist, zu sagen, man geht mit einer Doppelspitze rein. Roglic fährt ja auch, soweit ich weiß, und schaut dann, wie es sich entwickelt. Und ob denn Vingegaard am Ende als Edelhelfer vielleicht sogar nur abgestellt wird für Roglic. Wobei ich mir jetzt auch nicht unbedingt vorstellen kann, dass sie jetzt das sechste Mal mit Roglic gefühlt die Vuelta gewinnen wollen. Glaube ich schon eher, dass sie mit Vingegaard auf Sieg gehen. Ganz klar.
Ist auf jeden Fall eine spannende, ich würde sogar sagen, Erweiterung der Jumbo-Taktik. Ne? Also, dass sie da nochmal einen starken Fokus auf die Vuelta legen. Was vielleicht in den letzten Jahren nicht immer so war, ne? Dass sie da schon eine gute Truppe hingestellt haben, aber nicht so einen Fokus drauf gelegt haben. Ja, das sieht ja jetzt anders aus, logischerweise. Da bin ich auch gespannt. Ich glaube aber auch, dass der kleine Spanier da fährt, der ja die Tour dieses Jahr noch weggelassen hat. Da kann ich mir vorstellen, dass es nicht einfach wird, die Vuelta zu gewinnen mit einer Vorbelastung aus der Tour. Ne? Weil das wird ja das Spannende sein, wie Vingegaard jetzt die Zeit bis dahin Regeneration und dann wieder einen entsprechenden Formaufbau hinbekommt.
Ja, ja. Leicht wird es nicht, aber andererseits ist es natürlich auch die einzige Möglichkeit, jetzt nochmal ein richtiges Ausrufezeichen zu setzen, weil du kannst jetzt nächstes Jahr nochmal die Tour gewinnen und dann nochmal, dann hast du sie viermal gewonnen im Freestyle oder noch 3 Jahre quasi das Duell jetzt mit Pogacar weiterführen. Oder man versucht sich jetzt an sowas, was vielleicht auch nur im Froome vielleicht früher mal geschafft hat, eine Tour und eine Vuelta zu gewinnen in einem Jahr. Ich glaube, da ist auch eher so ein bisschen der Prestige-Hintergrund noch, dass der da mit reinspielt und man sagt, hey, wir probieren es einfach, da jetzt wirklich das Außergewöhnliche nochmal zu schaffen.
Ja, absolut. Und dann nächstes Jahr den Giro und dann, ich glaube, wie war das, der letzte, der alle drei in Serie gewonnen hat, war Eddy Merckx, glaube ich, noch, oder?
Da bin ich jetzt überfragt, aber wäre eine schöne Sache mal wieder.
Ja, wobei das ja im nächsten Jahr eine völlig andere Tour wird, weil Ziel nicht in Paris aufgrund der Olympischen Spiele, sondern in Nizza. Das ist natürlich hier schon ein Riesenthema, weil jetzt in dieser Woche ein Jahr vor den Olympischen Spielen war. Und die Schlussetappe, das war ja auch ganz spannend, schon so angedeutet hat, wo dann das Straßenrennen der Olympischen Spiele im nächsten Jahr hingeht. Ja, weil ich glaube, auch da hat ja ein bisschen ein Shift vom Fokus stattgefunden. Olympische Spiele haben ja sonst bei Profiradfahrern nicht so eine dominante Rolle gespielt. Ja, das hat man so mitgenommen mal oder nicht. Das war jetzt aber nicht wirklich wichtig. Ich glaube, das wird jetzt anders nächstes Jahr, weil das ist dann eben Paris. Das ist dann eben eigentlich Herz der Tour de France. Das ist Herz des absolut überragenden und dominierenden Rennens der Welt. Das dann weggeht, aus Paris weggeht, also ja quasi unvorstellbar, bei Olympischen Spielen dann praktisch diesen Moment zu kreieren, ja, dass man eben auf der Champs-Élysées dieses Ziel hat, ja, mit entsprechend erstens Abfahren von bestimmten Sehenswürdigkeiten, ja, plus aber ja doch durchaus auch eine anspruchsvolle Strecke hat. Ja, weil das wird sicher nicht so leicht werden, aber das wird nicht so vom Profil her schon nicht unähnlich der WM-Strecke in Glasgow, ne?
Also die Olympische Spiele werden auf der Straße auf jeden Fall nochmal einen ganz anderen Stellenwert jetzt gerade in Paris bekommen. Da bin ich voll bei dir. Mathieu van der Poel hat ja schon während der Tour gesagt, dass er Olympia Mountainbike und Olympia Straße beides voll im Fokus nehmen wird. Und wenn so jemand das sagt, dann zieht das natürlich auch ein paar andere noch mit sich und erhöht dann nochmal den Stellenwert auf jeden Fall.
Ja, wobei er mit dem Ansatz, jetzt weiß ich gar nicht, ist er in Tokio Straße gefahren, aber Mountainbike war nicht so happy. Ne?
Gut, er ist ein bisschen unglücklich auf den Rücken gefallen, nachdem sie ihm die Rampe weggenommen haben. Ja. da war jetzt alles in allem nicht so happy, würde ich behaupten, ja.
Ja, gut, aber das ist ja, um den Kreis wieder zu schließen, auch so ein bisschen vielleicht das Tragische, ja, weil beim Crossrennen gehören eben Stürze ja auch eigentlich zum Geschäft, ja. Das heißt, du musst damit auch umgehen können, aufgrund der niedrigen Geschwindigkeit ja oft nicht so folgenschwer, logischerweise. Ja, aber dass du eben auch nach einem Sturz einfach weiterfährst, ja, und dann wieder drauf springst und weiterfährst. Ne?
Ja, ja, klar. Das muss man auf jeden Fall beherrschen. Und bringt einem natürlich auch da mal wieder nochmal ein Schiff zur Straße, wenn du im Crossrennen 7-mal auf dem Boden liegst und innerhalb von einer halben Sekunde wieder auf dem Rad bist, kann man vielleicht auf der Straße doch auch nochmal das 10. Sekündchen schneller wieder auf dem Rad sitzen, nachdem man sich hingelegt hat, was einem auch nochmal einen Vorteil gegenüber allen anderen verschafft.
Ja, aber dann hättest du es ja, als wir gemeinsam auf Malle waren, zu Micky Krause schaffen können, obwohl du dich leider in dieser schlimmen Kurve abgefratzt hattest. Ja.
Es ist einfach zu lange her bei mir, Ralf.
Ich verstehe. Oder du warst schon mit den Gedanken und der Aufmerksamkeit so voraus.
Fokus auf Micky.
Ja, deutlich voraus. Ja. Jetzt haben wir über deine Heimat ja als die Keimzelle des Crosssports gesprochen. Jetzt müssen wir natürlich noch ganz kurz klären, das ist ja offensichtlich auch eine Gegend mit sehr viel wilden Tieren, wie wir in der vergangenen Woche gelernt haben. Ja, also Löwen, Zebras, Hirsche, Tiger, das gibt's ja da alles. Also zumindest auf irgendwelchen verwackelten Schwarz-Weiß-Handyaufnahmen. Ja. Was war eigentlich genau bei euch Phase? Jetzt gib zu, du hast ein verwackeltes Video während des Mountainbike-Fahrens gemacht und gesagt, das war wahrscheinlich ein Löwe.
Also als ich an dem Morgen aufgewacht bin und dieses Video gesehen habe, da dachte ich echt, hey, das kann nicht angehen. Vor allem die Sichtung der Löwen, gut, es war jetzt keine, wie sich herausstellte, ist tatsächlich nur 200 Meter von meinem Haus zu Hause aufgenommen worden. Also ich war mitten im Nahkampfgebiet quasi. Das erklärt auch meinen unruhigen Schlaf mit so Wildchen. Das kennt man ja von Safaris, wenn man da nicht so gut schlafen kann nachts. Hat sich alles geklärt. Nee, aber klar, die Wildschweine, die nehmen schon einen großen Teil in unserem Leben ein da oben in Brandenburg. Dass es natürlich gleich so weit kommt, hätte keiner gedacht. Aber gute Geschichte einfach.
Aber also bis jetzt hatten ja nur Crosser Kleinmachnow auf dem Schirm, aber jetzt halt ganz Deutschland weiß, dass das halt das Herz des wilden ursprünglichen Deutschlands ist, ja.
Du, mein Airbnb glüht auch schon als Löwen-Safari-Ausguck. Wir mieten so einen kleinen Teich, wo die sich auch gerne mal tränken, den tagsüber. Es läuft unglaublich.
Ja, du, was der Klimawandel so mit sich bringt, ne? Das ist Wahnsinn.
Hey, aber ich habe neulich bei uns, also ist es wirklich so, dass die Wildschweine in Kleinmachnow extrem viele sind, einfach um da zur Tagesordnung gehören. Und bin ich neulich mit dem Auto nach Hause gefahren und zwei Grundstücke weiter ist so ein leeres Grundstück, wo der Zaun auch kaputt ist und nur Wald und so, wo sich die Wildschweine auch eingenistet haben und da leben. Und dann fahre ich auch so im Halbdunkeln, auch so ein bisschen Regen und sehe auf einmal im Scheinwerferlicht so ein ganz mageres, komisches Tier, was auch nur drei Beine hatte. Und das sah ein bisschen aus wie der Werwolf von Harry Potter damals, so ein bisschen, der da über die Straße gehumpelt ist, total abgemagert. Und dann war das halt auch ein Wildschwein, was irgendwie mal angefahren wurde und nur noch drei Beine hatte und sich da hinten eingenistet hat. Aber es sah von Weitem schon echt nach einer richtig gruseligen Kreatur aus. Also es ist nicht so weit hergeholt, dass man denken könnte, es wäre eine Löwin, bei dem, was man da manchmal sieht an Wildschweinen bei uns.
Also sind übrigens nicht ganz ungefährlich in Köln. Nee. Da hinten auf der Panzerstraße hat es schon den ein oder anderen tatsächlich Unfall mit Radsportlern gegeben, wo Wildschweine in die Quere gelaufen sind. Und ich glaube sogar einmal tödlich. Also das ist schon ziemlich, ist nicht ungefährlich, diese Wildschweine als
Gerade Plage. Wenn die Junge haben, die können ja auch irre schnell rennen.
Erstens können die irre schnell rennen, zweitens wenn die mit Kleinen unterwegs sind, nicht unterschätzen, die attackieren viel eher Menschen, als das eine Löwin tun würde. Ja? Das sind ja so Vorstellungen. Ja? Meine Lieblingsnummern waren ja immer, dass dann bei den Fotos, die in Zeitungen oder auf Online-Plattformen gezeigt wurden, ja, Löwin gesichtet, dann natürlich hundertprozentig ein männlicher Löwe als Bild erschienen ist, ja, weil das natürlich ein bisschen imposanter aussieht. Ja. Also auch noch nicht mal im Bio-Unterricht aufgepasst. Ja. Also das ist schon auch ein bisschen tragisch. Ja.
Aber so. Noch kleine Service-Info an alle, die einem Wildschwein begegnen, im Dunkeln laut klatschen, erstmal stehen bleiben und ganz laut klatschen, dann verziehen die sich in aller Regel.
Ja, siehst du, das ist halt, ne, wenn man in der Wildnis aufgewachsen ist, dann weiß man sowas halt.
Dann lernt man das einfach, genau.
Der Mann aus dem Großstadtdschungel.
Ja. So, auf welchen Berg treibst du heute die Menschen, die unterhalb der Schneegrenze wieder unterwegs sein wollen?
Also wir fahren heute über einen Riedbergpass, da könnte es schon auch ein bisschen schneeig sein oben.
Aber dann auch gleich richtig quälen die Leute, ich verstehe.
Und dann noch Oberjoch hinten raus. Heute ist Königsetappe, Ralf. Da muss was geboten werden.
Ja, das stimmt natürlich. Ja. Also Oberjoch ist ja schön, solange da nicht so viele Autos rumfahren. Ansonsten kann man ja da schön hochfahren. Riedbergpass ist natürlich schon eine Sauerei. Ne? Bei Regen noch Sauerei.
Das ist aus meiner Erfahrung raus echt nicht so spaßig. Das stimmt, ja. Ja. Aber ich mache zum Glück nur den Verpflegungswagen.
Ja, Augen auf bei der Aufgabenwahl. Ne? Ja, ich versuche mal bei stahlblauem Himmel den La Forcla zu erklettern, weil man von da aus einen fantastischen Blick auf den Lac d'Annecy hat. ist auch nicht so weit. Gut, ich kann ihn von hier aus sehen, praktisch. Ja? Also man muss auch nicht so lange fahren, ist zwar auch ein bisschen steilerer, aber das wird schon. Ne?
Und während ihr die Berge erklimmt, gehe ich gleichzeitig ins Bett, weil ich morgen früh um 5 Uhr antreten darf, weil wir dann die Vorbereitung haben bereits zu Argentinien gegen Südafrika im Frauenfußball. Ein zukünftiger Klassiker, möchte ich mal sagen.
Jetzt schon ein Klassiker. Zeit nachher den Start der nächsten Etappe zu gucken.
Genau, den Start gucke ich, da schlage ich schön ein. Und
perfekt. Schönes Abendprogramm.
Herrlich.
Gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, vielen Dank, Raffi. Wünsche dir noch eine fantastische Tour. Gruß an alle. Wenn man meint, man ist oben am Riedberg, dann geht es noch weiter. Ja?
Geh mich so weiter auf jeden Fall. Mit Fachwissen von Herrn Ralf Schuld.
Euch einen wunderschönen Tag. Wir hören uns demnächst wieder an dieser Stelle und dann auch mit einer jungen Frau, die gerne Legions fahren will, die dem Kollegen Schröder schon gezeigt hat, dass Frauen auch auf längeren Etappen deutliche Vorteile haben, wenn es an den Berg gehen kann.
Dann könnt ihr mal richtig über Ultracycling reden. Ich freue mich.
Bis dahin. Ciao, ciao.
Vielen Dank. Tschüss.